Mir ist es auf dem Herzen, heute Morgen eine Vertiefung von meiner Predigt letzter Woche zu machen. Und zwar haben wir letzte Woche, das war unser Predigtthema, war mein Thema, in Christus sein. In Christus sein gibt's einmal ja diese russischen Frauen, die ineinander sind. Wie heißen die denn? Wer weiß das da? Genau, ja. Sowas, was ich mir noch nie als Staubfänger gekauft habe. Aber so, wo man quasi immer so, da ist so eine Figur und dann halbiert man's und dann kommt da die nächste raus und es wird immer kleiner und die sehen irgendwie alle gleich aus. Bloß ich glaube, die werden immer jünger. Je nachdem, wer sie gemalt hat, sind wohl mitunter auch relativ teuer, wenn sie auch handgemacht sind und nicht industriell gefertigt. Und vor Jahren bin ich mal auf die Idee gekommen, dachte, das wäre doch eine Marktlücke und habe dieses Zeichen, das auf jedem Computer ist, so ein offener Kreis, wo Intel Inside drin steht, und dachte mir, so ein T-Shirt zu vermarkten, wo Jesus Inside draufsteht, das wäre doch die Idee. Und ein Jahr oder zwei Jahre später sehe ich, jemand anderer hat die Idee umgesetzt und macht damit einen mächtigen Reibach und ich nicht. Und dachte mir, das verdeutlicht schon etwas von dem, dieses Jesus in mir und ich in ihm. Da ist was anders. Man ist ja nicht vielleicht schwanger oder ein bisschen schwanger, sondern entweder du bist schwanger oder bist es nicht. Natürlich ist es so, im Laufe der Zeit sieht man denn, ist jemand schwanger oder ist es nicht. Wobei es gibt auch manche Hungerhaken, denen siehst du es denn ganz lange überhaupt nicht an, dass sie schwanger sind. Und erst ab dem 7. Monat denkst du denn so, boah, was ist denn hier los? Die Frau von meinem Neffen, die ist ungefähr 1,50 groß, wenn überhaupt, und ist sehr schlank und die sieht eh aus wie 15 oder so. Und dann jetzt ist sie schwanger und da denkst du dann schon so, wow, also man sieht's jetzt. Aber die muss echt immer einen Ausweis mitschleifen, damit niemand denkt, die ist minderjährig. In Christus sein, ich möchte es echt vertiefen, nochmal Johannes 15, Vers 4 heißt es, und da sagt Jesus, bleibet in mir und ich werde in euch bleiben. Bleibet in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht bringen. Sind nochmal vertiefend einfach die Gedanken, bleibet in mir heißt, nur weil du mal zu Jesus gegangen bist, heißt es nicht, dass du bei ihm bleibst. Und wie traurig ist es und wie sehr erlebe ich auch bei Heaven's Gates, und zu Recht kriegen wir die Frage, denn was ist denn mit all den Leuten, die sich da nach vorne begeben und für Jesus entscheiden und dann aber nie mehr gesehen sind? Was ist denn mit denen? Ich kann da kein Urteil drüber fällen und ich kann nur sagen, ich weiß es noch nicht mal von euch und ich weiß es nicht mal meiner Familie, sondern das wird mal Gott allein mit ihnen zu klären haben. Bleibet in mir heißt, nur weil ich zu Jesus komme, heißt es nicht, dass ich da auch bleibe. Ich kann mich auch wieder entfernen. Nur weil ich mal verliebt war, heißt es nicht, dass ich auch verliebt bleibe. Aber, und hier ist für all die Weintrinker das ziemlich klar und all die, die saftige, frische Trauben essen wollen, und der Joachim mit seinem Obstladen, der hat gut erkannt früher, ob eine Rebe schon länger getrennt ist vom Weinstock oder nicht, oder? Hast du es relativ gut gesehen? Und mitunter ist es so, dass die auch dann ganz schnell faulig werden, gell? Da ist... Das ist dann natürlich eine gute Weiterentwicklung, aber da ist eine Konzentrierung der Süße einfach da bei der Rosine, aber wir haben es jetzt von den ganz normalen Reben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt, wenn ihr von mir getrennt seid, keine Frucht bringen. In Christus sein heißt in seinem Wirkungsbereich. Ich habe euch von der Redewendung letzte Woche erzählt, dass jemand ja sagt, und das ist ja auch ein sehr gutes ergänzendes Bild, dass wir sprechen davon, in der Sonne zu liegen oder im Wind zu stehen, also im Wirkungsbereich. Und man kann deutlich merken, ob man in Christus ist. Wer in Christus ist, in dem ist die Macht seiner Stärke, sagt Epheser 6, Vers 10. Weil da heißt es, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Wisst ihr, ich runde das nach am Ende wieder ab und differenziere es, aber eigentlich möchte ich kein schwaches Evangelium verkünden. Ich möchte auch kein schwaches Leben führen, sondern ich will ein starkes Evangelium erleben. Wir haben uns vor zwei Tagen unterhalten mit Freunden und dann ging es so drum, irgendwie wegen Sternzeichen hin und her, wie ist denn das noch mit dem Sternzeichen, was ist denn das im Juli und so weiter. Und ich habe mir dann auf die Zunge gebissen und habe dann gedacht, bei mir, ich möchte nicht nach den Sternen schauen, sondern ich möchte nach dem schauen, der die Sterne gemacht hat. Ich brauche für meine Antworten nicht die Konstellation der Sterne, sondern ich brauche Antworten von dem, der die Sterne gemacht hat. Amen. Da ist doch viel mehr Kraft, da ist viel mehr Dynamik, da ist viel mehr Kreativität drin, als wenn ich nach Schablone irgendwelche Sternkonstellationen und darauf, was irgendwelche Leute, und die schreiben ja alle was anderes. In Christus sein heißt auch in der Schutzzone des Wirkens Christi zu sein. Man hat Frieden, man ist unverletzt, ungekränkt von feindlichen Mächten, Johannes 16, Vers 33. Im Bereich der Lebensfülle Christi lebt man nicht mehr in der Verdammnis, und das ist so wichtig und so wertvoll. Wer im Bereich der Lebensfülle Christi ist, lebt nicht mehr in der Verdammnis. Wisst ihr, wie blöd es ist und wie furchtbar es ist, mit Schuldgefühlen durchs Leben zu gehen, belastet zu sein? Wie kriegen wir es mit, dass Menschen mitunter echt 50, 60, 70 Jahre alt und leiden darunter, dass sie sagen, ich konnte mich mit meinen Eltern nicht mehr versöhnen und plötzlich waren sie tot. Und da leiden sie echt drunter. Ich habe gestern, mein Sohn hat mich angesteckt, Galileo Big Pictures angeguckt und da war ein Big Picture, das heißt also so besondere Momente im Leben. Eins war, dass ein Mann als Geisterfahrer einen Unfall verursacht hat und jemand anderer tödlich verletzt wurde. Und derjenige, der es gemacht hat, hat Fahrflucht begangen und ist abgehauen. Und er hat das wenige Tage nur ertragen, mit dieser Last zu leben und hat dann gesagt, wie stelle ich mich der Polizei, und hat es dann wohl so inszeniert, dass er dann ein Video mit seinem kompletten Geständnis auf YouTube gestellt hat und es die ganze Welt sehen konnte. Ich war das, ich bin dafür schuldig und ich will die Konsequenzen dafür nehmen. Und hat dann immer noch ein paar Tage gedauert, bis die Justiz das auch gesehen hat und sie ihn dann verhaftet haben. Wer im Bereich der Lebensfülle Christi lebt, lebt nicht mehr in der Verdammnis. Weil da heißt es in Römer 8, Vers 1, also gibt es jetzt für die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Was allerdings bedeutet, dass wir hier nach unserem Rechtsstaat auf der Erde die Konsequenz dafür tragen müssen. Das bräuchte keinem irdischen Richter sagen, Ja, aber weil Gott mir vergeben hat, muss ich doch jetzt die Konsequenz nicht tragen. Das eine ist das Irdische, aber dann für die Ewigkeit und für die Versöhnung zu sagen, ich weiß, dass in Christus Jesus keine Verdammnis mehr ist. Und heute möchte ich da weitermachen und sagen, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und da möchte ich mit uns einen Text lesen aus Kolosser 1, Vers 25 bis 29. Einige Verse, Kolosser. Wer nicht weiß, wo der Kolosser ist, ich merke es immer so, Galefico, zuerst kommt der Galaterbrief, dann der Epheser, dann der Philippe und der Kolosser, Galefico. Okay? Alle, die sich nebendran nicht markiert haben und Bibelkenner wissen natürlich, dass ja zuerst der Römerbrief, dann Korinther 1, 2 und dann kommt Galefico, okay? Kolosser 1, Vers 25 bis 29. Gott hat mich beauftragt, seiner Gemeinde zu dienen und bei euch seine Botschaft zu verkünden. Sage jetzt nicht ich, sondern sagt Paulus, schreibt Paulus hier. Gott hat mich beauftragt, seiner Gemeinde zu dienen und bei euch seine Botschaft zu verkünden. Diese Botschaft war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen. Jetzt aber wurde es denen enthüllt, die zu ihm gehören. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, also mit der Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Für dieses Ziel setze ich mich mit ganzer Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Vers 25, Gott hat mich beauftragt, seiner Gemeinde zu dienen und bei euch seine Botschaft zu verkünden. Paulus hat eine ganz persönliche Berufung bekommen. Paulus war unterwegs als ein Eifer, als jemand, der die Christen verfolgen, vor Gericht bringen und am liebsten tot gesehen hat. Und dieser Mann begegnet Jesus, der Auferstandene, und er sagt zu ihm, Saulus, was verfolgst du mich? Paulus hat eine ganz persönliche Berufung bekommen. Und wie oft höre ich, dass es heißt, dass Menschen sagen, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, irgendwie hat mich Gott nur zu nichts berufen, oder solange ich nicht von Gott eine klare Berufung habe, zum Beispiel in den Kindergottesdienst, in den Lobpreis, in den Putzdienst, kannst einsetzen, was du willst, solange Gott mich da nicht klar berufen hat, mache ich das nicht. Also Bibelleser werden feststellen, dass es allgemeingültige Aufträge gibt, Berufungen gibt, zu denen ich nicht nochmal einen extra Appell brauche. So wie ich jetzt auch zum Beispiel Jonas gesagt habe, du brauchst nicht täglich neu den Appell, dass du Zähne putzen sollst. Diesen Appell gibt's so nicht täglich, sondern es ist so, dass der ist allgemeingültig. Gut, wir hatten auf dem Camp Herausforderungen mit Wasserknappheit und so weiter. Den Auftrag brauchen wir aber nicht nochmal neu formulieren. Gott hat mich beauftragt, seiner Gemeinde zu dienen, bei euch seine Botschaft zu verkünden. Und ich würde mal sagen, der Auftrag geht weiter. 2. Timotheus 2, Vers 2 heißt es nämlich, da sagt Paulus an den Timotheus, was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Diese Botschaft vom Kreuz, diese Botschaft von Christus, diese Botschaft von der Errettung, diese Botschaft von der Erlösung Jesu ist, was man vertrauenswürdigen Menschen anvertraut, dass vertrauenswürdige Menschen bis ins Jahr 2014 und darüber hinaus weitergeben, anvertrauen. Amen. Seid ihr noch dabei? Diese Botschaft war in der Vergangenheit, Vers 26, wieder zurück im Kolosser, über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen. Die Botschaft war in der Vergangenheit echt über viele Jahrhunderte und Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen. Das gilt nicht nur der Zeit damals, als Jesus dann auf die Bildfläche kam und als damals die Gründung der neutestamentlichen Gemeinde war, als es über Jahrhunderte für die Leute echt die Spannung und die Frage war, wann und wie kommt der Retter und wie wird es, also obwohl Gott so vieles in seinem Wort verheißen hat, ihr wisst, über 300 Verheißungen auf wie der Retter kommen wird, wie Jesus in die Welt kommt, nicht nur wo und wie er geboren wird, sondern auch noch wie er sterben wird, unter welchen Umständen, ist alles schon vorher dokumentiert und trotzdem war es wie ein Geheimnis verborgen. Und dann denke ich, wie war es doch über die Jahrhunderte hindurch, trotz der römisch-katholischen Weltherrschaft, würde man beinahe sagen, dass es dem einzelnen Menschen verborgen war. Und vor 500 Jahren, 1514, als Martin Luther da angefangen hat, darin neu zu forschen, mal das Neue Testament in Lateinisch und dann auch in Griechisch studiert hat und auf einmal über den Römerbrief gestoßen ist und dieses allein durch Gnade gemerkt hat, das wissen die Leute gar nicht. Ich muss es ihnen bekannt machen. Es war verborgen. Jetzt aber wurde es denen enthüllt, die zu ihm gehören. Manchmal denke ich, es scheint auch wie so eine zeitliche Verzögerung zu sein. Es gibt die einen Christen, die werden gläubig und die evangelisieren gleich alle, ich hätte jetzt gesagt, auf Teufel komm raus, halten sich nicht zurück. Und es gibt andere, die sind wie so eine Bombe, die in der A3 liegt, von der wir nicht wissen, wann zündet sie endlich. Und manchmal denke ich, ich hoffe und wünsche, dass unter uns noch manch ein Spätzünder, nicht Spätsünder, ein Spätzünder da ist, der sagt, ich bin eigentlich schon jahrelang mit Jesus unterwegs, aber auf einmal habe ich Feuer gefangen. Ich glaube, dass Gott uns was anvertraut hat, was verborgen war und so vielen Menschen um uns herum verborgen ist und verborgen geblieben ist. Jetzt wurde es aber denen enthüllt, die zu ihm gehören. Auch heute ist es so, dass die freimachende Botschaft von Jesus wie verschüttet ist. Und es war wohl Friedrich Nietzsche, der Philosoph, der gesagt hat, ich würde gern an die Erlösung glauben, wenn die Erlösten Erlöster aussehen würde. Ein Mann, der unser Denken wohl geprägt hat wie kaum ein anderer neuzeitlicher Philosoph und Denker, Wissenschaftler, und der im Alter von 24 gleich nach dem Studium eine Professorenstelle bekommen hat, die er nur 10 Jahre ausüben konnte und dann bis zu seinem Tod mit 55 mit Depressionen zu kämpfen hatte und gepflegt von seiner Mutter wurde. Und er hat aber gesagt, ich würde so gerne an die Erlösung glauben, wenn die Erlösten Erlöster aussehen würde. Verschüttet. Manchmal tragen wir wie mit dazu bei, dass die Botschaft verschüttet ist. Oder ich will es als Frage stellen, gehörst du zu denen, die das eher helfen, dass die Botschaft verschüttet ist oder dass sie offensichtlich wird? Vers 27, denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch, darin legt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und das ist das Geheimnis. Damals konnten sich die Juden nicht vorstellen, dass die rettende Botschaft von Jesus auch für die Nationen geplant ist. Ihr religiöses Denken hinderte sie daran, mit den Nationen in Kontakt zu kommen. Peter Riedl hat uns vor 2 Monaten war da, hat uns in der Predigt gesagt, Petrus war es, der sich bekehren musste und der sich zu den Nationen hin bekehren musste. Und Gott hat den Riesenaufwand betrieben im Joppe, im Haus des Gerbers, wie auch immer er nochmal hieß, Petrus klarzumachen, nicht das, was ihr esst, die Tiere machen euch unrein, obwohl das Jesus schon selber in der Verkündigung gesagt hat. Und das Geheimnis, also, und genau, und ihr religiöses Denken hinderte sie daran, mit den Nationen in Kontakt zu kommen. All die Hygiene, die Reinigungsvorschriften. Manchmal denke ich, leben wir Christen nur noch in einem christlichen Konkord, haben Beziehungen untereinander, leben so christlichen Alltag oder kennen uns Menschen, die von Gott noch nichts wissen, und kennen wir noch solchen Leben oder halten wir da Beziehungen? Ich kann mich schon erinnern, wie ich mal versehentlich in einer Diskothek war als Christ und dann einen Kerl getroffen habe, der sich auch Monate vorher oder der ist eigentlich zeitgleich, der sich am gleichen Tag wie ich taufen hab lassen und der aber eher ein bisschen luschig oder lau war mit Jesus. Und ich fragte ihn dann so, ey, was machst denn du hier so? Und er so, wir sollen ja auch ein bisschen draußen Salz und Licht sein und wer weiß, ob sich da ein Gespräch ergibt und dass ich Zeugnis sein kann. Das Gespräch mit ihm war echt mühsam, weil es war so laut da drin, dass wir kaum klare Gedanken fassen konnten. Wo ich dann dachte, hey, wenn du einfach mal Bock hast abzudancen, dann mach das doch, aber erzähl mir doch nicht was von einem Auftrag, weil das kannst du da drin gar nicht machen. Und über die Jahre hatte ich gemerkt, dass er echt eigentlich eher jemand war, der mehr und mehr noch lauer geworden ist, weil der Einflussbereich war einfach ein verkehrter. Er hat sich einem anderen Einfluss ausgesetzt, wie ihm gut getan hat. Ich freue mich, dass ich ihn jetzt auf dem Bundescamp wieder getroffen habe, als ein ganz engagierter Teamleiter, der echt glücklich verheiratet ist und wieder brennt für Jesus. Aber der hatte echt als ein Spätzünder 10 Jahre fast verschenkt seines Lebens, seines Christseins. Das eine vom Pferd fallen ist, sich komplett aus der Gesellschaft rausnehmen, nur noch im christlichen Kontext zu leben. Das andere vom Pferd fallen ist, sich von den Menschen, die uns vielleicht manchmal echt auch ein schlechtes Vorbild sind, wieder einlullen und prägen zu lassen. Das Gute und das Wichtige ist, und da möchte Jesus uns ja auch dran haben, wenn Christus in uns, und wenn wir in Christus sind, so mit nach dem Motto, wenn ich weiß, wo mein Zentrum ist, wie eine Zirkelnadel, wenn ich fest im Zentrum stehe, dann kann ich mit meinem Zirkel den Kreis echt weit drehen. Wenn ich aber nicht sicher stehe, und das habt ihr sicher auch schon erlebt, wenn ihr so damals früh in der Geometrie da mit einem Zirkel versucht habt, was zu malen, wenn die Nadel nicht stabil drin ist, dann kriegst du keinen gescheiten Radius hin. Es hat damals die Leute gehindert, ihr religiöses Denken. Nächster Gedanke, Christus lebt in euch. Es ist also kein Bangen mehr, wie komme ich zu Gott, und das ungewisse Hoffen, wird er mir am Ende gnädig sein? Christus lebt in uns. Wie bin ich manchmal erstaunt und traurig fast zugleich, wenn ich auch Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, über Jahre auch in irgendwelchen Klöstern, im Orden, auf der Suche nach Gott sind und dann eigentlich schlussendlich trotzdem nicht mit dieser Gewissheit leben, wird es denn am Ende reichen? Und wir wissen um den Islam, der Islam hat was mit Unterwerfung zu tun, aber sie wissen nicht, ob am Ende sie einem gnädigen Gott begegnen. Christus lebt in uns, es gibt kein Bangen mehr. Wie komme ich zu Gott? Und darin heißt es in dem Vers 27, darin liegt eure Hoffnung. Römer 15, Vers 12 geht Paulus auf ein Textwort vom Jesaja ein, und da sagt er, und der Prophet Jesaja sagte, der Erbe aus der Wurzel Isais wird kommen, und er wird über die Völker herrschen. Sie werden all ihre Hoffnung auf ihn setzen. Jesaja sagt es voraus. Paulus greift es nochmal auf. Und er sagt, der Erbe aus der Wurzel Isais, das ist ein klares Signal hin auf Jesus, wird kommen, und er wird über die Völker herrschen. Und sie werden all ihre Hoffnung auf ihn setzen. Was für eine tolle Botschaft für uns, die wir aus den Nationen sind, die wir, selbst ich, der so einen verheißungsvollen Namen hat, David Jocham, also das Jüdische kannst ja fast nicht mehr klingen, aber soweit meine Ahnen zurückforschen, sagen wir, germanisch, nichts Jüdisches in uns. Darin liegt unsere Hoffnung. Und ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Epheser schreibt Paulus eine ähnliche Textpassage, und da steht nicht dieses Teilhaben, sondern Miterben, bedeutet aber das Gleiche. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben, Miterben. Vor Jahren, als wir so junges Pärchen waren, wurden wir, hat es glaube ich alle paar Wochen bei uns in der Gemeinde gescheppert, und es gab mal wieder eine Hochzeit. Also wir hatten pro Jahr sicher 5, 6 Hochzeiten in Friedrichshafen in der Gemeinde. Und und eins der beliebten Spiele war Reise nach Jerusalem. Kennt ihr ja alle, oder? Und wenn wir das jetzt spielen würden, Leute, ich bin eigentlich Meister in dem Spiel. Ich weiß eigentlich immer, dass ich gewinne. Und Ich kann mich an einmal erinnern, als wir dieses Spiel gespielt haben und die Frau von meinem Freund, damals waren wir noch nicht verheiratet, wir sollten gemeinsam als quasi zu zweit Reise nach Jerusalem spielen. Wir waren zu zweit dafür verantwortlich, auf einen Stuhl zu sitzen, und sie wusste nicht, dass ich der Beste bin im Reisen nach Jerusalem, und sie war extrem nervös. Wir müssen uns jetzt anstrengen, dass wir es schaffen. Und ich habe sie immer gesagt, Anke, ganz locker, ganz ruhig. Wir schaffen das, musst keine Angst haben. Und gut, mein Trick war ja einfach, dass wenn wir zu zweit am Schluss rumgelaufen sind und die Musik ging aus, dann habe ich den Stuhl weggezogen, mich draufgesetzt. Das wusste die nicht, dass ich das mit halblauteren Mitteln mache. Und es hat aber eigentlich immer geklappt, und die Leute waren so überrascht, dass mir niemand den Sieg denn genommen hatte. An dem Bild möchte ich nicht zeigen, wie toll ich Reise nach Jerusalem gespielt habe, sondern ich hatte in Frieden und konnte gelassen durch das Spiel gehen, weil ich wusste, dass es am Ende gut ausgeht. Sie hatte die Gewissheit nicht und sie war extrem nervös. Und ich würde das ins Leben übertragen, wie oft bemühen wir uns ab über Dinge, weil wir gar nicht die Hoffnung oder Souveränität haben. Das wird gut. Das wird gut im Leben. Christus lebt in euch, darin liegt unsere Hoffnung, und ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wenn du ein Teilhaber, wenn du Miterbe bist, dann schocken dich keine Nachrichten, dass jemand sagt, das stimmt gar nicht, weil du hast es ja für... Angenommen, du bist Teilhaber bei irgendeinem Konzern. Was war's? Ich glaube, wer bei Google damals eingestiegen ist, der hat so und so viel 100% Gewinn gemacht als Teilhaber, wenn er an der Börse mitgemacht hat. Wenn du da Teilhaber bist, schocken dich erstmal keine Wortspiele von irgendwelchen Leuten. Ja, das kann gar nicht sein. Das glaube ich niemals. Sondern du hast in dir die Souveränität, diesen Grundfrieden. Und wenn Leute uns das absprechen wollen, sagen, ich glaube das nicht mit deinem Jesus, oder warum bist du so entspannt, dann kann wir nämlich sagen, weil ich teilhabe, weil ich Miterbe bin, das weiß ich einfach. Ich weiß, weil ich es weiß. Und Paulus sagt hier in Vers 28, deshalb erzählen wir überall, wohin wir kommen, von Christus. Wie ist es bei uns? Wollen wir den Menschen nicht manchmal, oder manchmal kommt mir so vor, wir wollen nur den Menschen gar nicht auf den Keks gehen wollen. Oder wir wollen nicht, dass sie, oder wir wollen uns den Hohn und Spott ersparen. Oder blockiert uns unser religiöses Denken. Aber ist es so, dass in der Begegnung nach einem Jahr, nach zwei Jahren, es immer noch Menschen gibt, die noch nicht realisieren, dass wir mit Jesus unterwegs sind? Ich mache uns Mut dazu, dass wir Profil zeigen. Nicht, dass wir den Menschen unseren Glauben wie Sauerbier aufdrängen, was keiner haben will, sondern dass wir das Gute, das wir empfangen haben, auch mit Freude teilen, dort, wo Menschen hellhörig werden, wo sie suchend sind und wo das Gespräch sich ergibt. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat. Denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Wann hast du schon mal jemand gewarnt? Und warnen klingt jetzt ja echt total unattraktiv. Vor was denn warnen? Mein Freund Jürgen Opitz hat ja auch schon mal hier gepredigt. Dem hat sein Freund damals, Schulfreund, gesagt, also das evangelistische Gespräch ging ungefähr so: Du weißt schon, dass die Hölle real ist. Und das war die ganze Botschaft, die der gebraucht hat.
Und da hat er in diesem Abend gesagt, hey, ich habe echt Angst, ich möchte jetzt gerade gar nicht daheim wohnen, darf ich bei dir schlafen? Und die haben die ganze Nacht sich über den Glauben unterhalten. Jürgen hat sich klar zu Jesus bekehrt und der lebt natürlich nicht sein Leben jetzt aus der Angst vor der Hölle, sondern aus der Liebe zu Jesus. Aber wo ich denke, diese Warnung war echt gut. Also nicht jeder bräuchte es unbedingt so, aber Paulus sagt hier, wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat. Wisst ihr, wenn wir nicht wissen, wie wir den Nuss oder den Menschen und Mitmenschen knacken können, wie wir rankommen, dann dürfen wir doch auch bitten, dass Gott uns mit aller dass Gott uns die Weisheit doch schenkt, dass wir irgendwo einen Ansatzpunkt finden, der für die Person genau richtig ist. Das ist ja auch so, wenn wir haben ja bei Heaven's Gates niemals die ganze Stadt plakatiert oder sonst irgendwas und jedem gesagt, du musst da kommen, sondern der Gedanke war, lass dir von Gott doch 5 Leute aufs Herz schenken, die du dafür ganz gezielt einlädst. Und ich halte, auch wenn wir so Heaven's Gates an anderen Orten machen, nichts davon, wenn die das groß über einen Medienapparat propagieren, sondern nur durch die persönliche Einladung dort, wo auch Menschen diesen Impuls bekommen, den und den möchte ich einladen. Und auch wenn wir hier Veranstaltungen in der Gemeinde haben, es geht ja nicht darum, dass wir hier die Plätze alle ausfüllen, sondern es geht darum, dass Gott uns die Weisheit schenkt, die Menschen auf eine gute Art und Weise zu warnen und zu lehren, mit aller Weisheit, die er nur schenken kann. Paulus schreibt mit aller Weisheit, die Gott uns schenkt. Und Vers 29, für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Wofür setzt du dich mit ganzer Kraft ein? Wofür lebst du? Was steht mal auf deinem Grabstein? Es würde für ein Pferd sich gut tun, wenn da drauf steht, Arbeit war sein Leben, aber nicht auf deinem Grabstein. Wofür setzt du dich ein? Es gibt Menschen, die setzen sich mit ganzer Kraft politisch ein, für den Sport, für den Tier- oder Umweltschutz ein, zum Teil unter Einsatz ihres ganzen Lebens. Ich staune und ich bewundere, wie Menschen, ob bei Greenpeace oder anderen Aktionen, teilweise echt ihr Leben aufs Spiel dafür setzen, nur um gegen irgendeinen Konzern, der scheinbar unantastbar ist, ranzukommen. Und wir sind ja auch heute dankbar, dass wir in Deutschland so ein Umweltbewusstsein haben wie kaum ein Land in der Welt. Und dass wir da echt einen ökologischen Sinn haben. Aber das ist trotz alledem vergänglich. Schall und Rauch, wofür setzt du dich ein? Wofür, was soll mal bei dir auf dem Grabstein stehen? Paulus lässt sich auf die mächtige Kraft Jesus ein, die in ihm wirkt. Und da möchte ich echt nur den Gedanken hinterher schieben, der in 2. Korinther 12, Vers 9 steht. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Das ist ein Zuspruch, den Paulus erfährt und den auch wir für uns zu eigen machen können. Denn meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Jesus durch mich wirken kann. Ich habe am Anfang gesagt, ich möchte kein schwaches Evangelium verkünden. Und ich mag ein starkes Evangelium verkünden. Und wisst ihr, der Schlüssel scheint der zu sein, dass wir manchmal mit unserer Begrenztheit, mit unserem Unvermögen, mit unserer Schwachheit Gott noch viel mehr ehren. Wie ist der Satz zwar theologisch nicht ganz richtig, aber er greift denn doch, wenn es heißt, Gott liebt dich, obwohl er dich kennt. Gott liebt dich, obwohl er dich kennt. Gott liebt dich, obwohl er deine Schwachheit kennt. Gott liebt, theologisch ist richtig, Gott liebt uns, weil er Liebe ist. Bedingungslos. Aber für uns zum Aufwachen, Gott liebt uns, obwohl er uns kennt, unsere Schwäche kennt. Denn meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und von nun an bin ich zufrieden in meiner Schwäche, damit die Kraft von Jesus durch mich wirken kann. In Christus sein hat viele Facetten. Und in Christus bedeutet für mich, dass wir uns immer wieder auch dessen bewusst sein dürfen, ich muss connected bleiben am Weinstock. Und nur dann kann ich als Frucht auch wachsen, saftig seinen Genuss für andere Menschen. Und dann aber dieses sich nicht abschotten vor anderen Menschen, sondern den Blick nach außen haben und den Auftrag, der weitergeht, zu ergreifen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für dieses Wort, das du uns geschenkt hast, dieses in Christus sein, dass wir nicht nur theologisch irgendwas lehren, von dem wir keinen Lebensbezug haben, sondern dass es uns ergreift, dass Christsein lebendiges Spaß macht und dass deine Kraft auch wirksam wird in uns, durch uns und Hoffnung gibt. Menschen, die hoffnungslos sind. Und ich bete ganz konkret und von Herzen, Herr, wir möchten mit unserem Überzeugung, mit unserem Glauben an dich Menschen nicht verprellen oder als die unangenehmen Missionierer auftreten. Aber wir möchten es auch nicht versäumen, vielleicht mal ein großes Volk mitzunehmen von den Menschen, die um uns sind, die um uns leben und die dir wichtig sind. Und Jesus, ich bete dich, dass so wie in dem Vers 28, es auch unser Gebet ist, denn wir möchten sie als Menschen vor dich, Gott, hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Jesus, ich bete dich, dass Gemeinde Babenhausen ein Ort ist, wo wir zur Ruhe kommen dürfen, in dir Kraft tanken und Ausrichtung und Perspektive haben. Und dann, wie in Paulus auch sagen, ich setze mich echt mit meiner Lebenskraft nicht nur für Dinge ein, die mir in meinem Ego wichtig sind, sondern unsere Pläne decken sich da. Deine Lebensentwurf für mich, Jesus, und mein Lebensentwurf. Und danach richte ich mein Leben aus. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, der uns ermutigt und der uns eine hoffnungsvolle, kraftvolle Botschaft geschenkt hat. Und so möchte ich meine Geschwister segnen in deinem Namen. Mit aller Weisheit, die jeder Einzelne braucht, auch für die kommende Woche, für die kommenden Begegnungen mit Menschen, die auf der Suche sind oder vielleicht noch nicht auf der Suche sind. Aber dass wir vielleicht markante Gespräche führen können zu deiner Ehre und zu dir hin. Lass deine Kraft in uns Schwachen mächtig wirken. Amen.